Was genau stand in diesen Auseinandersetzungen auf dem Spiel? Eindeutig war ihnen eine machtpolitische Dimension zu eigen. Bereits vor 1613 war die Berufung ausländischer, calvinistischer Beamter umstritten gewesen. Und zwar nicht nur aus religiösen Gründen, sondern auch, weil diese Praxis gegen das Jus indigenatus verstieß, wonach höhere Ämter dem im Land ansässigen Adel vorbehalten waren. Darüber hinaus bestand, wie wir gesehen haben, ein verbreiteter Unwillen, die durch eine calvinistische Außenpolitik verursachten Kosten zu tragen. Die städtische Bevölkerung lehnte reformierte Beamte und Geistliche als Eindringlinge in einen städtischen Raum ab, dessen zentrale Sakralbauten zugleich Brennpunkte der städtischen Identität darstellten. Dennoch wäre es falsch, die Auseinandersetzungen zwischen Lutheranern und Calvinisten auf eine bloße Interessenpolitik zu reduzieren und öffentliche Anprangerungen und Beschwerden lediglich als verklausulierte Versuche zu betrachten, einen Vorteil zu erringen. Dazu schlugen in beiden Lagern die Gefühle viel zu hohe Wogen. Die radikaleren Vertreter des Calvinismus wandten sich mit hochmütigem Grausen von den papistischen Überresten ab, die in der lutherischen Liturgie fortlebten. Dies war zum Teil eine Frage der Ästhetik. Der farbenprächtigen und verschwenderischen Innenausstattung lutherischer Kirchen mit ihren Kerzen und geschnitzten und gemalten Bildnissen, die im Lichtschein glänzten, setzten die Reformierten den weißen Raum einer von allem Zierat befreiten und von natürlichem Licht durchfluteten Kirche entgegen. Zugleich argwöhnten viele Calvinisten, dass der Katholizismus nach wie vor eine latente Kraft innerhalb des Luthertums darstelle. Besonderen Anlass zur Besorgnis gab dabei der lutherische Abendmahlsritus. Kurfürst Johann Sigismund kritisierte Luthers Doktrin der leiblichen Gegenwart Christi beim Heiligen Abendmahl als eine falsche, entzweiende und höchst kontroverse Lehre. Der calvinistische Theologe Simon Pistoris, Verfasser eines 1613 in Düsseldorf publizierten umstrittenen Traktats, warf Luther vor, seine Lehre aus dem Dunkel des Papsttums abgeleitet und dessen Irrtümer und falsche Ansichten über die Transsubstantiation übernommen zu haben, wonach sich das Brot in den Körper Christi verwandelt. In der Folge sei, so Pistoris weiter, der lutherische Glaube zur Säule und Stütze des Papsttums geworden. Mit anderen Worten, die Reformation war noch nicht zu Ende geführt. Solange nicht ein vollständiger Bruch mit dem Dunkel der katholischen Vergangenheit vollzogen war, drohte die Gefahr der Rekatholisierung. Für die Calvinisten stand implizit die Zukunft auf dem Spiel. Sollten die konfessionellen Errungenschaften der jüngeren Vergangenheit nicht konsolidiert und ausgeweitet werden, würden sie rückgängig gemacht und aus der Geschichte gestrichen werden. Die Lutheraner ihrerseits wurden von ihrer starken Bindung an ihre festlichen Zeremonien und die visuellen wie liturgischen Paraphernalien ihres Gottesdienstes motiviert. Der Konflikt entbehrte nicht einer gewissen historischen Ironie. Schließlich hatten die Hohenzollern-Kurfürsten im 16. Jahrhundert die Ausbreitung der Reformation innerhalb Brandenburgs gebremst und gemäßigt, mit der Folge, dass die lutherische Reformation in ihrem Territorium mit zu den konservativsten im ganzen Reich gehörte.